Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, Bewusstsein für das Thema Sexualität zu schaffen, zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z. Hallo du wunderschönes Du. Ja, heute habe ich mal den Mut, wirklich aus meiner reinsten Seele, aus meiner reinsten kreativen Phase heraus und in meiner tiefsten Verletzlichkeit wirklich den ehrlichsten Geburtsbericht zu teilen. Ich habe nicht viele Geburtsberichte gesehen, gelesen auf den sozialen Medien oder wo auch immer, aber ich möchte dir meinen wirklich roh, radikal roh nehmen. Den habe ich ein paar Wochen, nachdem ich zu Hause war, aufgenommen, lag ich in der Badewanne und der ist wirklich roh. Ich kann mal gucken, der ist vom 10.01., also das war wirklich 10 Tage, nachdem der Kleine geboren war, wir auch wieder zu Hause waren. Also hör ihn dir nicht an, wenn du es nicht aushalten kannst, zu leiden, zu weinen oder wenn du irgendwo bist, wo man dich stört, weil das ist wirklich privat, aber ich bin immer mehr der Meinung, dass die Dinge geteilt werden müssen. Du musst sie dir von der Seele reden. Du hörst den kleinen Eschan. Kommunizieren. Ja, und es ist wichtig. Es ist wichtig, in diese Bausteine hineinzugehen, um sie an die Oberfläche zu holen und dann wirklich loszulassen, um was zu kreieren. Ich habe den Impuls, ich folge dem Impuls, ich setze es um und dann lasse ich es wieder gehen. Aber dazu die nächsten Tage mehr. Heute habe ich endlich den Mut, mal anzufangen zu erzählen, was überhaupt passiert ist bei der Geburt. Wir hatten ja am 18.12. nochmal den letzten Termin bei der Gynäkologin. Und da hat sie schon gesagt, dass die Blutdruckwerte sehr hoch sind, beziehungsweise dass einer immer sehr hoch war. Aber sie hat gesagt, hey, ich gebe dir das Go. Du kannst nach Hause gehen. Wenn irgendwas ist, gehst du in die Geisenhofer und lässt dich nochmal untersuchen. Dann war es Wochenende. Die Werte waren so lala. Es war immer einer dabei, zwei, die aus der Reihe getanzt sind. Dann waren wir am Montag. Nee, am Sonntag hatte Kiki, die Hebamme, schon geschrieben, ja, ich kann nicht kommen zu euch. Könnt ihr nicht zu mir in die Praxis kommen am Sonntag und am Montag, und ich wusste ja, dass wir mit ihr die Hausgeburt machen und diesen dämlichen Zettel noch ausfüllen müssen. Und eigentlich sind wir ihr nachgerannt. Ich war schon mega genervt. Badi war auch genervt. Und wir sind dann am Montag am 22. eben zu ihr in die Praxis gefahren um 11. Und es war schön. Wir haben vorher noch im französischen Café einen Kaffee getrunken. Zu zweit. Und dann waren wir bei ihr. Ich sitze gerade in der Badewanne, weil es mich so juckt. Und dann waren wir bei ihr und sie hat halt nur erzählt. Hat den Blutdruck gemessen. Wir haben diesen Zettel ausgefüllt. Und sie hat im Endeffekt nochmal erklärt, aber irgendwie, keine Ahnung, es war nicht wirklich förderlich. Ihr Mann hat nochmal eine Lymphdrainage, glaube ich, gemacht, oder? Hat er noch, ja, weil sie musste um 13 Uhr weg. Und da hatte ich schon einen Blutdruck von 175 zu 100. Und dann sagt sie nur, wir müssen den Blutdruck regulieren. Und ich habe sie gefragt, ja, was heißt denn regulieren? Ja, ich muss mal nachschauen. Ich werde dir dann ein homöopathisches Mittel aufschreiben. Und da hat sie mir ein paar homöopathische Mittel aufgeschrieben. So quasi, die soll ich nehmen. Sind dann nach Hause gefahren. Und irgendwie hatte ich Unruhe. Ich hatte Unruhe und irgendwie hatte ich Angst zu sagen, hey, das stimmt was nicht, das passt doch alles nicht. Weil ich mich so sehr auf dieses Bild versteift hatte von dieser perfekten Hausgeburt. In seinem eigenen Raum, im Wasser, so atmen. Nur wir, sonst niemand. Und darauf hatte ich mich natürlich eingeschworen. Es war auch gar kein Platz für andere Gedanken. Und dann war es abends, am nächsten Tag bin ich in die Apotheke gegangen, habe noch die restlichen Medikamente geholt und dann war eh schon kurz vor Weihnachten. Und der Blutdruck ist die ganze Woche nach oben geschossen. Am Donnerstag hat sie dann mal geschrieben, so, ja, hey, wie sieht's denn aus mit den Werten und wie es uns geht. Dann habe ich ihr die Werte von den letzten Tagen geschickt und habe gesagt, ja, das sind meine Werte, aber die sind sehr hoch, was ich denn jetzt machen soll. Und es kam halt überhaupt nichts zurück. Gar nichts. Nicht mal in ihrer Kompetenz hat sie gesagt, hey, eigentlich ist das gefährlich für dich und das Baby. Du müsstest eigentlich zum Arzt gehen. Sie hat gar nichts gesagt. Gar nichts. Sie hat sich einfach nicht mehr gemeldet. In der Lage, wo ich sowieso schon verletzlich bin. Wo ich ihr vertraue. Ba hat immer mega wütend, weil er gesagt hat, mit ihr mache ich keine Hausgeburt mehr. Aber ich habe irgendwie dran festgehalten. Dann haben wir uns in die Haare bekommen, weil er Angst hatte, dass ich das Kindeswohl aufs Spiel setze. Was ich nicht tun würde, aber es hat mir wehgetan in dem Moment. In dem Moment hat mir das einfach so wehgetan. Die Tage vergingen. Ich meine, mir ging's gut. Ich hatte keine Anzeichen auf Schwangerschaftsvergiftung oder Präklampsie, wie sie es ja genannt hatten. Dann war der 23. Und dann war Freitag. Ich war dann doch noch mit meinen Eltern beim Essen, bei meinem Cousin. Und als ich zurück war, sind wir nachmittags, habe ich zu Bahadir gesagt, hey, lass uns in die Klinik gehen. Ich hatte dann angerufen um 2, wir waren dann um 3 da. Wir kamen dann auch relativ schnell dran. Sie haben mich ans CTG gehangen, haben Blutdruck gemessen, haben Ultraschall gemacht und da hat die Ärztin schon gesagt, so, hey, wir müssen sie einstellen. Und ich war einfach panisch. Panisch vor Krankenhäusern, panisch vor all dem, was kommen wird, panisch. Ich wusste einfach nicht, was zu erwarten war. Und ich hatte es mir auch nicht so vorgestellt. Ich hatte Angst, stationär zu gehen. Wegen dem Blutdruck, wegen dem Einstellen. Ich wollte einfach nicht alleine sein. Und genauso ist es gekommen, weil ich solche Angst hatte. Ich durfte dann am Freitag nochmal nach Hause, war dann mega genervt, habe meine Tasche gepackt, habe die Kliniktasche umgepackt und sie hat Gott sei Dank zugestimmt, dass ich Samstag dann 8.30 Uhr in die Klinik kommen darf. Bin dann 8.30 Uhr in die Klinik gegangen, habe dann eingecheckt. Ich habe Gott sei Dank ein Einzelzimmer gehabt, was sehr angenehm war. Und der Blutdruck war einfach mega hoch. Ich musste nochmal ins CTG. Dem Baby ging es gut, mir ging es, ja, das CTG hat mich ein bisschen genervt, weil es echt mega, mega Dings war. Und immer noch hatte ich festgehalten. Und von der Hebamme keine Spur, keine Nachricht, kein Hey. Wie auch immer. Sie hat überhaupt nicht darauf reagiert. Es war vom Gefühl her so, als wie wenn sie mit uns gar keine Hausgeburt machen wollen würde, weil ich halt parallel zweigleisig gefahren bin. Ich weiß nicht, was das war oder ob ich das so erleben sollte. Ich war auf jeden Fall dann am Samstag in der Klinik. Da haben sie mir dann Prisonol gegeben, erstmal 250 Milligramm für 3-mal am Tag. Und dann am nächsten Tag haben wir, weil es nicht angeschlagen hat, beziehungsweise es hat ja am Anfang angeschlagen, der Blutdruck war den ganzen Tag rauf, runter. Ich musste auch 3-mal am Tag zum CTG, um zu gucken, was ist mit dem Baby, wie geht's mir. Es war schon anstrengend, es war auch herausfordernd. Und ich habe dieses CTG gehasst, diesen lauten Lärm, diesen kalten Raum. Klar hörst du die Herztöne deines Babys. Aber ich habe mir irgendwie innerlich auch so Druck gebaut, weil ich Angst hatte. Angst, wird das alles funktionieren? Kann ich das alles stemmen? So quasi so war doch das alles gar nicht geplant. Oh mein Gott, ich konnte es nicht so wirklich genießen. Also haben die CTG morgens geschrieben, mittags geschrieben, abends geschrieben. Der Blutdruck war so, in der Früh hat er sich eingependelt, aber dann ist er auch irgendwie sich dafür selbstständigt. Sie haben dann in der Nacht noch 500 Milligramm erhöht. Da hatte ich dann abends noch eine Tablette genommen und am ganzen nächsten Tag. Und Da hat sich's dann so halbwegs eingependelt. Er ist auf jeden Fall nicht mehr über 180, 90 oder 160 gegangen. Und auch der Puls war nicht mehr über 100, was ja eigentlich dann grenzwertig ist. Aber ich war unruhig. Und ich wollte eigentlich auch nach Hause. Klar hat uns die Ruhe gut getan, auch mal einfach nur schlafen und für sich sein. Auch Bahadir hat mich auch in der Zeit nicht besucht bis Montag. Ich war dann schon unruhig, weil ich gefragt habe, darf ich denn dann wenigstens Silvester nach Hause? Und dann war Montag, aber es hat sich mit diesen 500 Milligramm, die ich dann ja fast schon viermal täglich genommen habe, gar nichts getan. Und am Montag, ja, da hat sich die Hebamme dann mal gemeldet und hat gefragt so, ja, wie geht's euch denn? Soll ich am 31. oder am 1. kann ich Hausbesuche machen? Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Und dann meinte sie nur so, ja, vielleicht kannst du ja kommen zur Massage oder was auch immer. Ich mir dachte so, hey, ich habe mich einfach so fehl am Platz gefühlt. So, als wäre es ein Déjà-vu gewesen. Weil die Leute mich auch danach irgendwie immer, die Leute kamen. Und anstatt, dass sie mir ins Gesicht sagen, so, hey, ich will nicht mit dir arbeiten oder es geht nicht oder keine Ahnung, haben sie sich dann einfach verpisst oder mir gar keine Ratschläge gegeben oder standen einfach nicht da. Ich habe mich einfach alleine gefühlt. Ich habe mich verraten gefühlt. Und hatte das ganze Wochenende damit zu kämpfen, dass ich dieses Bild aus diesem Kopf kriege mit dieser perfekten Hausgeburt. Ich hatte ja dann auch Gertrud angerufen, aber es war einfach nur, es war schwer. Und dann auch in diese Annahme zu kommen. Und ja, Bahani hat es auch gesagt, du musst loslassen. Du musst in die Annahme kommen, in dieses Akzeptieren. Aber es fiel mir einfach so schwer. Und dann am Montag haben wir dann nochmal CTG gemacht und da war es ganz furchtbar. Die Werte wieder 160, 170. Das CTG ist ausgeschlagen. Jedes Mal, wenn sie gekommen ist, ist das wie wenn sie meinen Stress und meinen Druck schon gespürt haben. 1:1 auf diesem Gerät implementiert. Und dann hat sie gesagt, ja, wir würden gerne einleiten mit Stäbchen. Da habe ich gesagt, darf ich wenigstens meinen Mann noch anrufen? Da hat sie gesagt, ja, ja. Aber ich sollte mir nicht so viel Zeit lassen. Es hat auch nicht lange gedauert. Ich habe ChatGPT gefragt, was die beste Möglichkeit wäre. Ich hätte eigentlich das Gel gerne genommen, aber Bahadir hat ja auch gesagt, ja, okay, muss ich irgendwas tun? Habe ich gesagt, ja, er soll in die Klinik kommen und er soll den Klinikkoffer mitbringen. Nee, das hatte ich dann noch nicht gesagt, weil ich wusste, dass er nochmal nach Hause fährt. Den hat er mir erst, glaube ich, am nächsten Tag gebracht, aber ich bin dann wieder runtergegangen und sie haben dann um 11 Uhr angefangen, mich einzuleiten quasi am 29. Und dann haben sie mir Stäbchen gesetzt. Das heißt, du kriegst 3 Stäbchen direkt an den Muttermund. Das hat höllisch wehgetan. Die bleiben dann auch 12 Stunden drin. Die blasen sich auf wie so Tampons. Und da ich ja noch nie gebärt habe, haben sie halt auch gesagt, dass der Muttermund muss sich halt auch erst öffnen und muss sich vorbereiten. Also von dem her war das nicht so ganz einfach, wie sie gedacht haben. Sie haben es mir dann gesetzt. Ich durfte dann auch wieder auf mein Zimmer gehen. Ja, es ist nicht wirklich was passiert. Es hat gearbeitet. Ich hatte mega Schmerzen. Ich dachte, das wären schon Wehen. Ich habe die ganze Nacht geatmet, mich bewegt. Das Baby war noch im Bauch. Aber es hat mich tierisch verletzt, dass sie mich da einfach im Stich gelassen hat. Ich hatte ihr dann 2 Tage später geschrieben, dass ich sage, ich brauche jetzt keine Therapie. Ich bin stationär gegangen und melde mich, wenn es wieder passt. Und dann habe ich mich auch nie mehr gemeldet, weil ganz ehrlich, irgendwann ist es auch gut. Selbst da hatte ich noch ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. Also es ist schon krass, was sich alles für alte Muster zeigen. Am 29. ist gar nichts mehr passiert. Bahadir ist dann noch gekommen. Da war ich aber noch im Kreissaal und durfte liegen, weil es einfach alles länger gedauert hat. Musste dann auch ewig lang nochmal ein CTG hängen. Also dann durfte ich wieder nach oben, dann wieder CTG. Dann, er war auch an dem Tag fast bis 7, 8 da. Ist am nächsten Tag dann auch wieder gekommen, habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn das nicht wirkt, dann geben Sie mir am nächsten Tag Tabletten und er soll doch bitte den Klinikkoffer mitbringen. Den hat er dann auch mitgebracht. Am nächsten Tag haben wir Tabletten bekommen, der Blutdruck hat sich nicht wirklich einpendeln lassen, das CTG sah halbwegs okay aus. Da habe ich dann alle 3-4 Stunden musste ich runter zum CTG und habe dann, glaube ich, 2-3 Tabletten bekommen. Einmal 25 Milligramm von dieser Einleitung, dann 50 Gramm. Sie haben dann auch irgendwann mal den Muttermund getastet und haben gesagt, so ja, der ist bei 2 Zentimeter, aber wirklich viel ist nicht passiert und ich hatte eigentlich auch nur Kontraktionen, also hat es schon wehgetan. Ja, das kam immer mit Pausen, aber die konnte man veratmen gut. Und dann war, also der 30. ging so dahin. Und da war mir dann auch klar, dass ich nicht nach Hause gehen darf. Das war mir so klar. Und dann wussten wir ja, am 31. checkt Sarah die Klinik ein und dann darf er wenigstens bei mir sein, weil ich wollte nicht alleine sein. Auf gar keinen Fall. Wir sind dann zusammen wieder nach oben gegangen, haben viel geschlafen, er war einfach da. Er ist dann auch irgendwann wieder nach Hause gefahren. Und am 31. habe ich ja dann das Vaginalgel bekommen. Da war er dann den ganzen Tag da. Und selbst da hat sich nichts getan. Der Muttermund war immer noch 2 Zentimeter offen. Da habe ich dann das Vaginalgel bekommen. Und dann haben wir quasi, also das erste Mal, und dann hieß es ja nach 8-9 Stunden das zweite Mal, da war Kat dann noch da und hat am Abend Pizza gebracht, was sehr, sehr schön war. Nee, am 30. hatte sie Pizza, nee, am 31. hat sie Pizza gebracht, glaube ich. Am 31. hat sie Pizza gebracht, doch. Da war noch die Welt in Ordnung. Da war auch bei mir noch alles so halbwegs so klar. Trotzdem war ich unter Druck und stand unter Strom und das war anstrengend. Und naja, und dann plötzlich um 2.30 Uhr haben so krass die Schmerzen angefangen, dass ich konnte es kaum aushalten. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich 20 Stunden lang Kontraktionen, Schmerzen ohne Ende. Sie wollten dann nochmal ein Gel setzen, habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also das Gel haben wir noch einmal gesetzt und das kommt ja direkt an den Muttermund und das hat so verkrampft, das war auch, ich konnte auch gar nicht irgendwie loslassen. Wir sind dann wir haben Silvester gefeiert in der Klinik, wir haben abends, das Essen war nicht so toll am 31., da war ich dankbar, dass Kat noch in der Nacht Pizza und Pasta vorbeigebracht hat und ein kleines Geschenk an Süßigkeiten, das war mega schön, mega süß. Da haben wir dann reingefeiert. Wir haben dann auch echt geschlafen irgendwann bis 2.30 Uhr. Aber nee, sie haben ja dann nochmal CTG geschrieben in der Nacht. Sie gesagt haben so, ja, sie wollen den Blutdruck checken und gucken, was passiert. Und ab dem Zeitpunkt war es einfach unerträglich. Ich hatte den ganzen Tag Schmerzen, den ganzen Tag war es irgendwie. Ich war auf meinem Zimmer, ich war beim CTG, ich war auf meinem Zimmer, ich war beim CTG. Ich habe geschwitzt, ich hatte nicht geschlafen, nichts gegessen, weil ich einfach nur Schmerzen hatte. Das CTG ist dann auch irgendwie schlechter geworden. Ich habe dann irgendwann mal abends gefragt, ob ich in die Badewanne gehen darf, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann haben sie gemeint, ja, aber wir würden gerne doch nochmal ein Vaginalgel geben, weil sonst fangen wir wieder von vorne an. Da habe ich gesagt, kann ich nicht erstmal eine Pause haben und wir warten ab bis zum nächsten Morgen. Und dann ging es ja auch rapide nach unten. Mein Blutdruck ist abgesackt, die Herztöne vom Baby sind nach oben geschossen wegen dem Stress. Ich war ja dann in der Badewanne mit Lavendel und es ist ja dann auch irgendwie besser geworden, aber irgendwie hat das nicht wirklich den gewünschten Effekt gehabt, im Gegenteil. Ja, und dann kam ja schon die Geburt. Dann war ja schon der 1.1. und Da haben sie dann am Abend auch gesagt, da war dann die Julia da, die war eine ganz tolle Hebamme, ganz toll. Sie hat mich dann an den, sie hat mir dann endlich mal Schmerzmittel gegeben. Sie war dann auch diejenige, die gesagt hat, so hey, lass mich dich nochmal ins CTG hängen. Da hing ich ja dann fast 5 Stunden am CTG bis abends, von ihrer Schicht an bis abends. Und sie hat dann auch nochmal den Muttermund getastet und hat gesagt, da hat sich gar nichts getan. Sie wollte dann ja auch nochmal die Fruchtblase testen und hat dann auch noch ein Stäbchen genommen, um die Werte zu nehmen. Blut haben sie abgenommen, das war mega schlecht. Hat sich schon Entzündung abgezeichnet. Da haben wir dann entschieden, so hey, wir machen nicht eine PDA, wir machen wirklich eine Notsektion, weil ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Ich war auch gar nicht mehr zurechnungsfähig, also ich war wirklich nur benebelt und im Delirium. Bahati hat dann eigentlich mit den Ärzten entschieden, so quasi, ja, ich musste dann noch eine Aufklärung machen, was unterschreiben, aber das war fast nicht mehr möglich. Ich habe nur geschrien, geweint. Das war einfach nicht schön. Es war einfach nicht schön. Ich war dann eigentlich eher erleichtert, dass sie gesagt haben, wir machen den Kaiserschnitt. Natürlich hatte ich Angst vor dieser riesen Nadel und von dem, was sie tun, aber sie haben mich dann vorbereitet. Ich bin dann aufs Klo gegangen und da bin ich geblieben. Bahati ist dann noch an den Rauchen gegangen und hat sich noch ein bisschen gesammelt. Ich glaube, es war auch nicht einfach für ihn, mich so zu sehen. Ich hing dann da über dem Klo. Fruchtblase ist dann geplatzt. Überall lief es mir runter. Sie hat mich dann noch rasiert. Sie hat mir dann das OP-Hemdchen angezogen. Dann haben sie mich in den Rollstuhl gesetzt, wo ich kaum sitzen konnte. Haben mich dann runter in den OP gefahren, umgelagert. Und sie haben mich so toll angeleitet für die Spinalanästhesie, wirklich so toll. Und ich war dann so dankbar, als es endlich losging. Es war zwar ein bisschen rabiat und ein bisschen Dings, aber letzten Endes war es gut für mich und das Baby. Und dann ist der Kleine am 1.1. um 22.03 Uhr auf die Welt gekommen. Aber trotzdem, es war bis dahin keine schöne Reise. Ich war angespannt. Ich hatte Druck und ich war irgendwie nicht bei mir. Das war irgendwie nicht so toll. Ach. Ja, und dann mache ich jetzt mal eine Pause. Ich glaube, das reicht gerade für, um runterzukommen. Ja, die Pause. Der Tag ist ein bisschen vergangen. Ich habe gerade ein bisschen Ruhe, um nochmal reingehen zu können in diese Thematik. Was mich ganz arg beeindruckt hat, war, als ich dann in diesem Badezimmer stand, mir ist das Blut an den Oberschenkeln runtergelaufen, die Fruchtblase war geplatzt, das Fruchtwasser tropfte und lief. Man hat mir dieses OP-Hemdchen angezogen, die wundervolle Hebamme, die Julia, hat mir dann noch den Intimbereich rasiert, hat mir dann noch geholfen, in den Rollstuhl zu kommen, weil der Aufzug kaputt war. Wir sind dann quer durchs ganze Haus gefahren, runter in den OP-Saal. Zwischenzeitlich hatte ich nochmal Kontraktionen, haben sie mich auf den OP-Tisch gelegt. Es war alles sehr steril, sehr, es sah ein bisschen aus wie beim Metzger. Und Bahadir war noch eine Rauchen. Ich hatte schon Angst, dass er die Geburt verpasst, weil wir schon unten waren. Aber Julia hat mir versprochen, nein, ich kümmere mich, ich schaue, wo er ist, wo er bleibt. Und das hat mich total berührt, wie durchgetaktet die eigentlich schon waren, weil wir haben ja diese Unterlagen für die Spinalanästhesie und PDA weit vorne weg gemacht, in Woche 30 schon, um bei ganz klarem Bewusstsein zu sein, wenn du das unterschreibst. Und wie krass sie mich angeleitet haben für diese Spinalanästhesie. Ich hatte ja wirklich Angst, als sie gesagt haben, wie sie die Nadel setzen und wie das überhaupt alles funktioniert. Aber wie sie es dann gesetzt haben und wie du dann merkst, dass dein Unterleib wirklich taub wird. Und klar, du spürst die Berührungen und dieses, aber, und sie hat auch gesagt, man wird merken, dieses Ruckartige, wie sie aufschneiden, wirst du nicht merken. Und auch wie man das Baby rausholt, nicht. Und dann haben sie mich da hingelegt, haben alles aufgebaut, haben mir erklärt, was sie tun, wie sie es tun. Und dann ging es auch schon los. Und um 22.03 Uhr war der Kleine da. Mein Mann war an meiner Seite, aber genau in dem Moment konnte ich gar nicht so weinen, gar nicht so wahrnehmen. Es war als wie wenn es war ein bisschen abrupt. Also ich konnte es gar nicht so genießen. Eigentlich jetzt erst so, wo die ganzen Emotionen kommen und wo du dich freust und so, wo ich von anderen gehört habe, dass die so viel machen konnten, nebenbei arbeiten und keine Ahnung. Und man hat sich das alles so schön vorgestellt und ausgemalt und in Wirklichkeit war es aber gar nicht so. Es hat dann fast eine halbe Stunde gedauert. Bahadi ist mit dem Kleinen mitgegangen. Ich weiß nicht mal, ob sie die Plazenta haben ausbluten lassen. Gleichzeitig hatten sie auch darauf hingewiesen, dass ich die Plazenta haben will für Plazenta-Kunst. Da hatte dann die eine Doula gesagt, na, sie ist krank, sie kann es nicht machen, sie kann es auch nicht abholen. Es hat uns dann auch keiner mehr darauf hingewiesen, ob wir sie mitnehmen können oder nicht. Ich hätte gerne einen Baum daraus geplatzt oder irgendwas damit gemacht, mich verabschiedet, zelebriert. Aber selbst das, sie haben es einfach weggeschmissen. Keiner hat mir irgendwas gesagt. Gar nichts mehr. Bade durfte dann, wie gesagt, man pseudomäßig die Nabelschnur nochmal durchschneiden. War dann bei den Untersuchungen dabei. Ein bisschen mir wieder gebracht. Aber dieses Gefühl, hilflos ausgeliefert auf diesem Tisch zu liegen, zu warten, bis sie dich zunähen, ist wie bei einem Metzger. Du spürst richtig, dass sie deine Organe irgendwie wieder in place rutschen. Und dann betten sie dich um und haben sie mich nach oben gefahren. Und hatten sie mir dann das Baby in den Dings gelegt, in dieses CTG-Tuch, damit es wenigstens bei mir sein konnte. Und als wir dann oben im Aufwachraum waren, hat 3-4 Stunden haben wir gebraucht. Und dann war ich in diesem Aufwachraum und dann haben sie mir Blutdruck gemessen und haben halt einfach geschaut, wie es mir geht. Ich durfte dann nach 2 Stunden irgendwann Wasser trinken und Ibo nehmen und also Schmerzmittel habe ich bekommen. Sie haben mir dann auch nochmal was Stärkeres gebracht, weil ich so krasse Schmerzen habe. Also das Schmerzmittel hat dann ja auch nachgelassen. Ich habe schon gespürt, dass der Körper irgendwie gegen dieses Ganze, was sie mir gegeben haben, gekämpft hat und es aber trotzdem zugelassen hat. Und da liegst du dann eigentlich bewegungslos und sie legen dir dein Baby an. In der Hoffnung, dass es schon nach der Brust sucht. Und dann kam halt nichts bei mir. Noch kein Kolostrum. Ich meine, wir waren gerade in der 37. Woche. Und dann haben sie ihm zigmal in seine kleinen Füßchen gestochen, weil dieses Gerät nicht funktioniert hat mit dem Blutzucker. Und der Kleine hat so geschrien. So geschrien, das hat mein Mutterherz fast zerbrochen. Und dann haben sie ihn einfach weggenommen. Und dann haben sie einfach entschieden, ja, weil der Blutzucker jetzt nicht passt, wir müssen ihm so ein Brieffläschchen geben. Ohne zu fragen, ohne irgendwas. Zack, hatte der das schon im Mund und hat daran gesaugt. Ohne dass die Mama die Möglichkeit hatte, dass er nach der Brust sucht oder überhaupt. Und dann haben sie ein Bäuerchen machen lassen, dann haben sie ihn mir wieder auf die Brust gelegt und gewartet. Irgendwann haben sie ihn dann weggenommen, dann hat Bahadi ihn mitgenommen rüber ins Zimmer. Er hat mir dann irgendwann Ibo gebracht. Sie haben ihn dann nochmal gemessen, gewogen. Sie hat ihre ganzen Sachen aufgeschrieben. Papierkram haben sie gemacht. Und ja, klar, sie haben mich überwacht und ja, sie waren da. Und aber dieser Moment, und dann ging sie irgendwie weiter. Du bist dann irgendwann auf dein Zimmer gekommen. Und dann hieß es ja, alle paar Stunden sollst du ihn anlegen und er soll trinken. Aber er hatte halt irgendwie diesen Saugreflex nicht. Er hat ständig geschrien, hat sich ständig verkrampft, ständig. Und jedes Mal, wenn jemand kam, hat die eine mit Blutdruck gemessen, die andere hat bei ihm irgendwie Temperatur gemessen oder sie haben ihm nochmal Blutzucker abgenommen. Das war nicht schön. Ständig hattest du irgendwelche Leute, die deine Brüste angefasst haben und ihn dazu gezogen haben. So, ja, saug doch endlich. Aber wie denn, wenn er gar nicht weiß, wie es geht? Ich habe dann am zweiten Tag Barney nach Hause geschickt, er soll den Schnulli holen, damit wir den Saugreflex trainieren können. Das hat dann auch gut geklappt. Und ab dem Zeitpunkt haben wir abwechselnd. Ich meine, er hatte dann 10 Stunden schon nichts gegessen gehabt und dann, weil halt einfach nichts kam bei mir. Es kam ein paar Tröpfchen Kolostrum, aber das war's dann schon. Er hat halt dann auch so abgenommen gehabt. 2400 Gramm, wo sie gesagt haben, ja, 10% darf er nur verlieren. Mehr sollte er nicht verlieren. Sonst wird's grenzwertig. Und ab dem Zeitpunkt hatten wir die Prinahrung am Hals. Und jedes Mal, wenn ich geklingelt habe, gesagt halt, jemand soll zum Stillen kommen. Irgendwann kam Monika dann, die hat dann alles Mögliche ausprobiert mit Prinahrung, mit Fläschchen, mit Spritzchen, mit Schaufelchen, mit irgendwas Süßem, dass er daran saugt. Noch eine andere Hebamme hat getestet den Saugreflex und hat schon gesagt, dass er eigentlich saugen würde. Aber halt noch nicht so. Demnach hat er meine Brust dann irgendwie angelutscht und angenuckelt, aber es kam halt da nichts. Dann war er frustriert, hat geweint und hat sich mega aufgebäumt. Und wenn die dann noch kamen und ihn dann so quasi gezwungen haben, jetzt trink doch endlich und jetzt mach doch und jetzt saug doch, kleiner Mann. Da kam einfach nichts. Dann haben sie mir irgendwann so eine Milchpumpe gebracht, die wie so eine Kuhmaschine war, die so krass intensiv war, dass ich echt gedacht, ich habe auch immer nur 10 Minuten gemacht, weil es so unangenehm war, wo ich danach echt gedacht habe, ich bin erregt. Also es war nicht fein. Ehrlich nicht. Da kam dann auch noch mal eine Schwester, die dann gesagt hat, so ja, ich würde ihnen empfehlen, wenn es immer so ist, dass sie sollten beim Stillen keine solchen Gefühle haben. Wo ich sage, ja, aber da hängt doch Sexualität an. Ich meine, das sind Brüste. Deswegen bin ich dankbar für die Milchpumpe, die ich bestellt habe. Die ist wesentlich sanfter, sehr sanft. Also das hat einen ganz anderen Stimulationsfaktor als wie diese grobe, wilde Maschine. Und ja, sie waren schon hilfsbereit, was das angeht, aber halt auch so rabiat, so dieses muss jetzt und es muss jetzt. Das Einzige, was sinnvoll war, war dieses Stillprotokoll, wo ich aufschreiben konnte, wie viel Prinahrung wir ihm gegeben haben, wie oft ich ihn angelegt habe, rechts oder links, wie er aufgewacht ist, ob er Urin oder Stuhl gemacht hat. Die Liste war sehr, sehr hilfreich, aber alles andere war irgendwie, es war Stress, es war einfach nur dieser Druck, dieses du musst jetzt. Auch als wir dann, es kam ja jeden Tag jemand und hat Fieber gemessen, hat irgendwas getestet bei dem Kleinen. Nur weil du in der Schwangerschaft, ich hatte ja den Zuckertest abgelehnt und ich hatte ja den Streptokokkentest abgelehnt und der könnte ja hochinfektiös sein. Und nur weil du ein paar Tests ablehnst, wird da so ein Tamtam draus gemacht. Klar, sie sind systemorientiert, aber es ist schon auch echt krass und mega herausfordernd für eine Mama, wenn sie gerade entbunden hat. Eigentlich nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Ich meine, ich habe mir vorgestellt, dass wir eine Hausgeburt haben, wunderschön zu Hause mit einer Hebamme in unserem eigenen Raum und dass das dann, ja klar, dass das dann ideal funktioniert, aber es wird so romantisiert und das ist es halt einfach nicht. Ich hatte so krasse Schmerzen, konnte kaum mein Kind halten, konnte kaum sitzen, konnte kaum stillen, weil die Dame einfach so geschmerzt hat. Konnte kaum aufs Klo gehen, mir die Unterhose wechseln oder irgendwas. Ständig hast du Hilfe gebraucht und das ist für jemanden wie mich schon krass schwer, Hilfe annehmen zu können, der so krass unabhängig erzogen wurde. Wir hatten dann auch ein paar Mal Besuch da, was ich ja auch eigentlich gedacht hätte, dass ich niemandem sage, dass ich schon das Baby habe, aber es war halt dann irgendwie doch wichtig. Meine Mama war dann schon mal da und der Papa, meine Schwester. Bahadi hatte dann am 4. Geburtstag, da wollten wir eigentlich im Krankenhaus feiern, aber da war dann die Abschlussuntersuchung, durften wir dann auch tatsächlich nach Hause. Sie haben ihn ja auch dann mitgenommen. U1 und U2 haben sie im Krankenhaus gemacht. Also zur U2 kam der Kinderarzt ins Zimmer. Der war toll. Der war wirklich toll. Und der hat gesagt, er genießt die Ruhe bei uns und dass es sehr, sehr entspannt ist. Und das genieße ich auch, weil die Präsenz kommt ja von mir und Bahadi aufs Baby. Und das Baby bringt es ja auch wieder mit. Und, aber das alles nochmal durchzugehen, ist schon hilfreich, es eigentlich auch aufarbeiten zu können, aber trotzdem macht mich das irre fertig. Irre. Und bei der U3 war es auch nicht anders. Er hatte ja dann eigentlich schon getrunken gehabt, dann sind wir runtergegangen, er hat ihn dann gemessen, gewogen und dann
haben wir uns entschieden, dadurch, dass er wirklich ein Frühchen ist und dadurch, es gab diese eine Impfung für RPV, die haben wir wirklich machen lassen. Aber einfach, weil alles dafür gesprochen hat, jetzt im Winter, er ist Frühchen, er ist wie auch immer. Der hat dann auch gleich empfohlen, ja, und man muss Vitamin D und 3 nehmen und Fluorid zusammen und hat ein Rezept mitgegeben und hat mir eine Broschüre mitgegeben, dass du ihn nicht ins Bettchen legen darfst mit einer Decke und ja, nur mit dem Schlafsack und nur das ist die richtige Variante und alles andere ist nicht tragbar. Und wenn du stillst, dass das die richtige Methode ist und das sollst du nicht tun und das sollst du tun und einfach nur krass. Ich musste zu Hause erstmal aussortieren und sagen so, hey, ich habe echt erstmal ein paar Tage gebraucht, um wieder bei mir zu sein, um wirklich überhaupt meine Intuition zu fühlen, weil ich so durcheinander war. Das mit der Hebamme hatte sich ja dann erledigt, weil ich wollte dann auch keine mehr. Ich hatte zwar dann noch ein paar Hebammenpraxen angerufen, aber da hat sich keine zurückgemeldet. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen es einfach alleine, brauchen keine Hebamme. Ich war 2 Tage später ja schon wieder bei der Gyn, weil ich wissen wollte, wie meine Fäden aussehen, wie es generell läuft, das Prozedere. Und als sie gesagt, nee, das sieht gut aus. Sie war schon auch bei mir, weil die Geburt nicht so verlaufen ist, wie ich mir das gedacht hatte. Auch das Stillen, ich habe ja dann im Krankenhaus aufgehört. Also ich habe ihn schon noch an die Brust genommen, ich habe ihn viel auf mir schlafen lassen. Angelegt habe ich ihn wenig, nur wenn er gar nicht geschrien hat und wenn er wirklich entspannt war. Und ich habe dann aber auch keinen nicht mehr abgepumpt, weil ich festgestellt habe, es ist einfach nur Stress und es ist einfach nur ein Muss, eine Leistung. Und das soll er nicht, er soll das nicht implementieren. Er soll implementieren, dass wenn er trinken will, kann er trinken. Und nicht, dass das eine Tortur ist. Ich habe dann auch 2 Tage zu Hause gewartet, bis ich dann wirklich wieder in diesen Stillprozess reingegangen bin. Ich habe massiert, er hat ja dann auch ab und zu genuckelt, aber halt noch zu wenig. Und dann habe ich ja die Milchpumpe bestellt und seit dem 10. pumpe ich ab, wirklich effektiv mit seinem Rhythmus. Am Anfang ein bisschen weniger, aber jetzt habe ich angefangen, dass es einfach mehr wird, dass ich seinen Bedarf noch einhole, auch wenn das für mich mega stressig ist und ein bisschen anstrengend. Es hat ja dann auch gedauert. Ich habe, als ich aufgewacht bin, habe ich ja erst am nächsten Tag meinen Blasenkatheter gezogen bekommen. Es war auch sehr, sehr unangenehm. Aber ich konnte dann am nächsten Tag schon wieder aufstehen. Kam auch dann die Narkoseärztin und die andere Ärztin und hat gefragt, wie es mir geht, ob alles passt, ob ich meine Füße wieder spüre, ob alles wieder normal ist. Und da bin ich echt dankbar, dass der Körper das so gut weggesteckt hat und mitmacht. Auch wieder in die Bereitschaft kommt, dass er so sein darf, wie er vorher war oder anders. Ich konnte auch dann sofort wieder auf Toilette gehen und der Reflex für Pieseln war wieder da, Kacken war auch, aber es war so schmerzhaft. Ich weiß noch beim ersten Mal, wie ich geweint habe. Ich habe fast eine halbe Stunde gebraucht, bis da überhaupt was rausgekommen ist, weil das so wehgetan hat mit dieser Kaiserschnittnarbe und angespannt war. Sie hatte dann auch das Pflaster weggenommen, da durfte ich dann auch erstmal duschen, was sehr, sehr angenehm war. Mein gutes Essen hielt sich in Grenzen im Krankenhaus. Es war okay, dass wir ständig was bekommen haben, aber zum Geburtstag von Bahadir gab es Ente, was sehr schön war. Da hatten wir dann in der Früh, haben sie gesagt, ja, sie wollten noch nach Hause gehen. Ich sage, ja, natürlich würde ich gerne nach Hause gehen. Ich wusste ja auch, dass es eine fette Rechnung geben würde, aber es war mir wert, weil wenigstens war mein Mann da und konnte mich unterstützen und bei mir bleiben und musste nicht wieder gehen abends. Und ja, da habe ich dann im Endeffekt den Kleinen angezogen. Sie haben mir dann noch eine Abschlussuntersuchung, die hat ein bisschen länger gedauert. Dann waren wir noch beim Kinderarzt, haben das U-Heftchen abgeholt und ich war dankbar, dass keiner da war. Wir sind dann still und heimlich gegangen und haben die Rechnung beziehungsweise mitgenommen und ja, die Frau war schon komisch. Also ich war dann so dankbar, dass wir dann im Auto saßen und den Kleinen mitnehmen durften und dass er eigentlich wirklich entspannt war. Er hatte viel zu viel an, was halt gerade so in den Sitz reingepasst hat, aber er hat geschlafen. Wir sind dann nach Hause gefahren. Zu Hause habe ich erstmal alles aufgeräumt und verräumt, dass wieder alles an seinem Platz war. Hab nochmal geduscht, mich ins Bett gelegt und dann waren wir so erleichtert. Diese Stunden danach, dass du einfach aufatmen kannst, deinen eigenen Rhythmus finden kannst, zu Hause bist, hat schon viel gebracht, hat mir auch wirklich viel Erleichterung verschafft in dem Moment. Und Für Bahadir war es natürlich ein schöner Geburtstag. Wir haben dann ausgeschlafen, haben ihn dann nochmal angezogen und sind dann wirklich, weil es für den Bahadir so eine Ehre war, hat gesagt, er würde so gerne den Kleinen deinen Eltern vorstellen und dem Opa, weil es halt in ihrer Kultur eine Ehre ist, ein kleines Wesen dem Ältesten mitzuteilen und zu zeigen, hey. Wir sind dann so um 4 rübergefahren und das war eigentlich der Horror. Eigentlich hätte ich gar nicht fahren sollen oder überhaupt irgendwo hinfahren sollen, weil es einfach mega wehgetan hat von der Narbe und von überhaupt allem. Aber als wir dann beim Opa waren und diese Stille gespürt haben, dieses... Und er eigentlich gesagt hat, er will ihn gar nicht halten, weil er gedacht hat, er sieht ihn nicht und er ist so zerbrechlich. Und als ich ihn dann gesehen habe, 98 Jahre... als er mein kleines Baby gehalten hat und er gesagt hat so, hey, ich bin so alt, du bist so jung. Was für ein schönes Gefühl das eigentlich war. Es war wirklich ein schönes Gefühl. Oh, da wird man schon emotional. Meine Verdauung ist heute sehr gut. Ich muss schon wieder aufs Klo. Oh, war wirklich schön. Wir sind auch nicht lange geblieben. Wir waren dann noch oben bei meinen Eltern. Eine Stunde und dann sind wir da gefahren, weil ich so Schmerzen hatte, kaum sitzen konnte. Es war auch nicht wirklich schön dann im Auto. Bahadir ist wahnsinnig vorsichtig gefahren. Ich ihm auch sehr ankreide, dass er so vorsichtig gefahren ist. Also wirklich, das hat schon gepasst. Der Kleine schläft noch ganz friedlich. Ach ja. Ja, das war schon was Schönes, zu sehen, wie es geht und wie es funktionieren könnte. Und ja, es hat mir schon viel gegeben und viel gebracht. Ja, was war sonst noch in der Klinik, die Entlassung? Mein Gott, dann ging eigentlich der Papierkram los zu Hause. Du musst so vieles tun, du musst so vieles wissen, du musst so vieles beachten. Mit dem Kaiserschnitt, mit den Papieren, Geburtsurkunde, Elterngeldantrag, Kindergeldantrag, Geburt, seine Versicherung, Familienversicherung. Also es stand so viel an, aber es hat sich auch eingependelt. Also wir haben das schon irgendwie alles hingekriegt. Und das ist schon was Schönes. Und weil du es halt nicht allein machst. Also ich glaube, alleine hätte es nicht hingekriegt. Auch weil ich immer gesagt habe, ja, mit 38, dann kriege ich alleine ein Kind. Nein, auf gar keinen Fall. Du würdest das nicht tun. Ist einfach so. Würdest du nicht. Alleine machst du es nicht. Entweder zu zweit oder du lässt es, weil sonst brauchst du es auch echt nicht machen. Genau. Das war so dieser Geburtsbericht. Es war auf jeden Fall alles andere als geplant und visualisiert. Aber immerhin habe ich es mal ausgesprochen, wie ich mich fühle, was es mit mir macht. Der Juckreiz kam kurz nach der Entbindung. Die Fäden sollten sich eigentlich auflösen, was sie aber auch nicht tun. Also es sind schon einige Herausforderungen, aber auch das wird sich meistern. Ich danke dir vielmals für dein Vertrauen und dass du dir vielleicht meine Folge ganz angehört hast und vielleicht möchtest du mir auch folgen auf meinem neuen Instagram-Kanal embodied.source. Schau einfach in der Caption, da ist der Link drin für den neuen Insta. Es ist quasi mein persönlicher Blog, wo ich mich gerade austobe über die unterschiedlichsten Themen, weil es ist wirklich so, in der Phase für 9 Wochen Postpartum bist du wirklich in der Identitätskrise als Mama und ich erlebe so viel und weiß manchmal gar nicht, wohin damit. Und darum habe ich gesagt, nutze ich die verschiedensten Impulse und Kanäle und gebe einfach wieder die Dinge in die Welt hinaus, ohne Gedanken daran zu verschwenden, liest es jetzt jemand oder nicht. Wie gesagt, ich habe den Account genauso gestartet wie mein Podcast, wie so ein Tagebuch, nur dass es jetzt ein persönlicher Blog ist, wo ich mich kreativ austoben kann in Form von Reels, in Form von Beiträgen, Bildern, und dem, was ich schreibe. Und ja, die Texte schreibe ich alle selber. Bilder lasse ich zum Teil generieren oder mir helfen von KI, aber einfach auch, um zu gucken und es selbst noch zu lernen. Also du siehst, selbst bei mir hört das niemals auf. Und du kannst dich freuen auf die nächsten Folgen.